Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 254, Johannes 11, 47 bis 53.
Verschwörungen zum Bösen. Wer hat die reale Macht?
Gehen Sie auch davon aus, dass diese Welt von bösen Mächten beherrscht wird, die sich überall durchsetzen, im Kleinen wie im ganz Großen? Und dass die meisten Menschen davon gar nichts mitbekommen? Ja, von diesem Blickwinkel aus ist auch Jesus einer Verschwörung zum Opfer gefallen. Denn Teile der gesellschaftlichen Machteliten haben sich damals getroffen, um letztlich seinen Tod zu beschließen. Das Böse siegt also wieder einmal, oder? Schauen wir doch einmal genauer hin. Im Johannesevangelium, im 11. Kapitel, wird dieser Ablauf beschrieben, ab Vers 47. Da versammelten die hohen Priester und die Pharisäer einen Rat und sprachen: Was tun wir? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Lassen wir ihn gewähren, dann werden sie alle an ihn glauben und dann kommen die Römer und nehmen uns Tempel und Volk. Einer aber von ihnen, Kaiphas, der in diesem Jahr hoher Priester war, sprach zu ihnen: Ihr wisst nichts, ihr bedenkt auch nicht. Es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Das sagte er aber nicht von sich aus, sondern weil er in diesem Jahr hoher Priester war, weissagte er. Denn Jesus sollte sterben für das Volk und nicht für das Volk allein, sondern auch, um die verstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen. Von dem Tage an war es für sie beschlossen, dass sie ihn töteten. Das ist doch wie in einem Hollywood-Film. So ein richtiger Verschwörungsplot. Da gibt es ein Gremium von den Mächtigen, die sich versammeln. Sie versammeln sich deswegen jetzt hier, weil ihre eigene Macht irgendwie bedroht werden könnte, und sie überlegen sich, wie können sie das Ganze deichseln, um das zu verhindern. Sie beratschlagen hin und her und am Schluss beschließen sie schlichtweg einen Mord. Ja, das nennt man Skrupellosigkeit. Und wie wir jetzt von dem Hohepriester hören, ist das sogar eine Art von Rechtfertigung, die da drin ist. Aber was für eine. Ziemlich verlogen, oder? Ja, wer ist dann das jetzt, dieser Hohe Rat? Ja, da gibt es einen Sanhedrin, der Hohe Rat, oder vielleicht sind das eher Teile von denen. Also ich nehme an, dass sich eher die zusammenfinden, die jetzt auch wirklich ganz klar gegen Jesus gestimmt sind. Der Hohe Rat selber, der hat das Recht zur Selbstverwaltung des ganzen jüdischen Volkes unter römischer Oberherrschaft. Wie war das zusammengesetzt? Ja, da gab es dann die Tempelpriester, die Schriftgelehrten und die Ältesten. Ja, da gab es einige Religionsparteien. Die Tempelpriester waren meistens von den Sadduzäern. Sadduzäer, das waren einflussreiche Familien, gehörte zu einer Art von religiösem Adel, meistens auch reich, und die stellten auch meistens den Hohepriester Der Hohepriester wurde von dem römischen Statthalter ernannt und konnte auch jederzeit abberufen werden. Es war also ganz gut, wenn man sich mit dem römischen Besatzungsregime irgendwie gut stellte. Dann gab es die Pharisäer. Die Pharisäer, die waren eher volksnah, das waren Glaubenseiferer. Also man kann sagen, sie fühlten sich als die Elite der Glaubenden. Für sie war das Gesetz sehr wichtig, also in dem Fall das Alte Testament und alle Vorschriften. Ja, und dann gab es die Ältesten. Die Ältesten, das waren entweder reiche oder anderweitig verdienstvolle aus dem Volk, die dort auch dazugewählt wurden. Zu diesem Sanhedrin gehörte auch Nikodemus übrigens, dieser Schriftgelehrte, der Jesus auch in der Nacht aufgesucht hat. Er war vermutlich auch Pharisäer, denn die meisten Schriftgelehrten waren Pharisäer. Und auch der Josef von Arimathea, der gehörte auch dazu. Das war ein reicher Jude. Er war sehr Jesusnah, also er war eigentlich von ihm sehr angetan und hat auch letztendlich sein fertiges, frisches Grab, ein sehr kostbares, teures Grab, ihm zur Verfügung gestellt. Bei Vollbesetzung war der Sanhedrin, bestand er aus 71 Personen. Aber wir können davon ausgehen, dass dieser Rat, der sich jetzt hier zusammengesetzt hat, aus weniger Personen bestand. 71, da sind auch all diejenigen dabei, die eher für Jesus sind. Wahrscheinlich sind jetzt hier die Jesusgegner versammelt. Was war der Anlass? Naja, das Wunder von Bethanien. Das Wunder von Bethanien, da war ein Mann, der gestorben ist und der schon im Grab lag, nämlich Lazarus, der sozusagen schon gestunken hat, also der schon verwest, zu verwesen begonnen hat und der wurde wiedererweckt. Eine unfassbare Angelegenheit. Also man kann nicht davon ausgehen, dass das jetzt irgendwie ein psychosomatischer Prozess war, sondern das war sozusagen eine Art von Höhepunkt. Das bringt natürlich die Menschen dazu, unglaublich aufgeregt zu sein. Das ging wie ein Lauffeuer durch die ganze Stadt. Ja, und das meinen die auch. Dieser Mensch tut viele Zeichen. Ja, diese Aufregung, die ebbte auch nicht ab, als Jesus dann auf dem Esel nach Jerusalem einzog, sondern das war immer noch diese Begeisterung. Dieser Mann, der so wunderbare Dinge tun kann, das muss eigentlich der Messias sein. Wenn jetzt die Schriftgelehrten, Pharisäer, also dieses Gremium davon spricht, dass dieser Mensch viele Zeichen tut, in Johannes sind gerade mal 7 überliefert. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass es erheblich mehr waren. Er hat ja schließlich fast 3 Jahre gelehrt und da gab es unglaublich viele Zeichen. Diese 7 Wunder waren sozusagen eine Art von Ausschnitt. 7 als heilige Zahl der Vollkommenheit. Ja, und mit den Zeichen ist das so eine Sache. Man könnte ja meinen, ein solches Wunder müsste ja schlagend überzeugen, aber Zeichen sind immer nur äußerlich. Sie können nicht zwingen. Niemanden, der irgendein äußeres Wunder sieht, kann dadurch gezwungen werden, etwas zu glauben. Würden wir heute auch nicht tun. Da würden wir nach dem Trick suchen, der dahinter steht. Auch damals hatte man Möglichkeiten, das jederzeit umzuinterpretieren. Ja, zum Beispiel könnte doch der Betreffende im Bund mit Satan sein und aufgrund dessen so eine Art von mächtiger Zauberer sein. Nebenbei gesagt, diese Meinung, die da vertreten wurde, die hat ihren Niederschlag auch im Talmud gefunden. Also der Talmud, eine Sammlung der Lehrmeinungen all der wichtigen jüdischen Gelehrten, die dann aufgeschrieben wurden, also der Rabbiner über die ganzen Jahrhunderte. Ein wichtiges Buch neben der Bibel selbst war der Talmud eine Grundlage dafür, das Gesetz zu studieren. Und da steht zum Beispiel, dass dieser Jesus, der betrieb Zauberei und er verführte Israel. Oder ein bekannter Rabbiner, ungefähr auch um die Zeit von Jesus herum, der hat dann gesagt, am Anfang war er ein Prophet, am Schluss war er ein Zauberer. Also ein Zauberer kann natürlich nicht von Gott geschickt worden sein. Die bisherigen Versuche, Jesus gefangen zu nehmen, sind ja alle gescheitert. Insofern stehen sie jetzt wirklich vor der ganz praktischen Frage, was sollen sie jetzt machen? Jetzt, wo so ein Hype um diesen Mann losgebrochen ist. Sollen sie das einfach lassen? Nach dem Motto, ja, das passiert dann halt, das müssen wir jetzt zulassen. Ja, was passiert denn, wenn sie ihn einfach lassen? Dann beginnen alle an ihn zu glauben. Und wenn alle an ihn glauben und das Volk dann begeistert ist von ihm, was macht dann das Volk? Das wird ihn zum Messias ausrufen. Und der Messias heißt in dem Fall der König. Der König, der das Volk befreien soll, letztendlich von den Römern. Und das ist jetzt hier für den Sanhedrin ein außerordentlich großes politisches Risiko. Sie haben ja selbst so eine Art von halbsouveräner Machtstellung. Und die wäre dadurch extrem gefährdet. Zitat hier aus dem Text. Dann kommen die Römer und nehmen uns Tempel und Volk. Sie nehmen den Tempel, okay, aber auch das Volk. Wem? Uns. Sie sprechen immer von sich. Das heißt also, das Risiko für sie selbst und für ihre Macht, für ihren Einfluss und natürlich auch dann für die Pfründe, die sie dadurch genießen können, das ist dasjenige, was sie fürchten. Ja, und wie ist es mit den Pharisäern? Die könnten ja sagen, ja, das geht hier ja aber im Wesentlichen um was ganz anderes als um diese äußere Macht. Naja, sie haben auch ein sehr großes Risiko, das vor ihnen stünde, denn wenn das der Messias ist oder sein sollte, was müssen sie jetzt als die anerkannten religiösen Eiferer, diese religiöse Elite dann tun? Sie müssten ihn ja anerkennen. Und wenn sie ihn anerkennen, dann müssten sie ihm folgen. Und wenn sie ihm folgen, dann müssten sie auch sein Urteil über sie akzeptieren. Und das war nicht besonders schmeichelhaft. Denn sie hatten die Neigung, aus den geschriebenen Gesetzen noch außerordentlich viele zusätzliche Regeln zu machen. Und das hat Jesus sehr deutlich kritisiert. Also, egal von welcher Seite aus man das betrachtet, jetzt wird's brenzlig für sie. Ja, und dieser Kaiphas, der gerade aktuell als Hohepriester agiert, der sozusagen die Sitzung leitet, das ist der Schwiegersohn von Hannas, der vorher amtierte. Aber interessant ist, dass wenn jemand mal Hohepriester war, dann behält er grundsätzlich diesen Titel, aber er ist dann nicht amtierend. Ja, und wer die Geschichte von Jesus kennt, der weiß auch, dass Jesus nach seiner Gefangennahme zuerst zu Hannas, also dem Schwiegervater von Kaiphas, gebracht wurde und danach dem Kaiphas als amtierendem Hohenpriester vorgestellt wurde. Der Kaiphas war übrigens 10 Jahre im Amt und das ist ziemlich viel, so ungefähr 26 bis 36 vor Christus. Und mit der Abberufung von Pilatus musste er auch gehen, denn er war sozusagen ja von Pilatus berufen und es ist klar, dass dann seine Amtszeit auch zu Ende war. Gut, dieser Kaiphas leitet also die Sitzung. Der wird über dieses Hin und Her und was sollen wir tun und was können wir überhaupt machen, ziemlich ärgerlich, geradezu ruppig, man kann fast sagen beleidigend. Ihr wisst nichts, sagt er. Und dann sagt er einen interessanten Satz. Es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Also eigentlich doch ganz vernünftig. Besser einer stirbt als alle, oder? Naja, man muss genau hinhören. Er sagt, es ist besser für euch. Also auch für mich müsste er eigentlich sagen, also für uns. Also ihr habt den Nachteil. Das ist also nichts anderes als ein pures machtpolitisches Eigeninteresse. Lieber einen sterben zu lassen, als alle Privilegien und vielleicht sogar noch das eigene Leben verlieren, wenn die Römer jetzt zum Beispiel Jerusalem platt machen. Und jetzt ist interessant, was Johannes, der Evangelist, hier eigentlich schreibt, dass nämlich als Hohepriester er ja eigentlich die Fähigkeit hat, aber von Gott die Fähigkeit hat, zu prophezeien, also prophetisch zu reden. Und ganz ungewollt hat er hier tatsächlich eine prophetische Aussage gemacht. Nämlich lieber stirbt einer für alle, nämlich für Israel und die gesamte Menschheit, als alle sterben in ihrer Totheit. Das ist das Bild des Sühneopfers. Und das ist eine Metapher, die eigentlich die vollständige Hingabe und Aufopferung für andere symbolisiert. Das war damals spontan verständlich, heute ist es weniger verständlich und muss eigentlich übersetzt werden, um überhaupt verstehen zu können, was Sühneopfer bedeutet. Die Schuld, um die es geht, ist eigentlich das Ergebnis einer tiefen Getrenntheit von Gott oder auch von der Liebe. Und zwar durch Selbstliebe. Ein Vorgang, den man heute problemlos feststellen kann, das ist nicht äußeres Tun, sondern das ist eine innere Haltung. Ja, und wo führt die hin? Sie führt in eine innere Dunkelheit. In das, was ich so gerne Totheit nenne. Und zwar schon im irdischen Leben. Und erst recht nach diesem irdischen Tod. Also in einen Zustand der Getrenntheit von allem, was Wahrheit, Licht und Liebe heißt. Und in diesem Zustand ist man eigentlich verloren. Man kommt nicht mehr raus, denn man weiß gar nicht wie, auf welche Art und Weise. Man ist sozusagen mit sich selbst derartig verstrickt, dass man eigentlich keinen Weg mehr findet, weil in der Dunkelheit, um mal dieses Bild wieder zu verwenden, ist man außerordentlich orientierungslos. Und gleichzeitig ist das ja der Ausdruck einer inneren seelischen Zerrüttetheit. Und Gott ist eigentlich nur noch eine Fiktion, irgendwie fern, irgendein Denkprodukt, irgendetwas, womit man eigentlich nichts zu tun hat. Ja, und eigentlich kann man sagen, alle Menschen, die dann in diesem Zustand sind, sind eigentlich verloren. Sie kommen nicht mehr zurück zu einer inneren Verbundenheit mit der Quelle allen Lebens. Und deswegen muss das, was die Seele oder der Mensch nicht tun kann, muss jetzt Gottes Liebe selber tun. Sie muss in die Dunkelheit gehen. Sie kommt aus der Dunkelheit nicht mehr raus. Er muss jetzt in die Dunkelheit gehen. Aber er geht auf eine besondere Art und Weise. Er geht nämlich umhüllt von seinem Menschsein in die Dunkelheit. Das heißt, er geht als Mensch in diese Dunkelheit. Und insofern begegnet er auch den Menschen jetzt in der Erscheinlichkeit, wie ein Mensch dem anderen begegnet. Er macht also eine Begegnung von Mensch zu Mensch möglich, sozusagen auf Augenhöhe. Das Göttliche ist durch dieses Menschsein wie abgeschattet. Er ist dadurch in der Lage, uns unendlich nahe zu kommen. So wie Menschen sich ja auch nahe kommen können, kann er uns jetzt auch nahe kommen. So nahe kommen, dass wir nicht weder erschreckt noch verzehrt werden durch sein Gottsein, sondern da ist ein Mensch mit einer außerordentlich tiefen, von uns als Menschen verstehbaren Liebe, die wir spüren können, die wir aufnehmen können, mit der wir uns verbinden können. Und dadurch beginnt das, was in uns zerbrochen ist, geheilt zu werden. Er ist derjenige, der die Trennung überwindet. Er überwindet sie dadurch, dass er in uns diese Liebe weckt, dass er uns überhaupt erst wieder liebesfähig macht. Also nicht die Liebe, die wir normalerweise als Liebe bezeichnen, die ja meistens Eigenliebe ist, sondern wirkliche, ganz tiefe Liebe aus dem Herzen. Er hilft also dadurch, der Seele aus ihrer Dunkelheit, und zwar ohne sie zu blenden oder zu schocken. Und damit das möglich ist, muss er sozusagen in diese Dunkelheit hinein. Er muss in dieses Elend hinein. Er nimmt also alle Sünden, alle Trennungen auf sich. Und dadurch ist es möglich, dass er uns Heilung bringt. Und Heilung ist nichts anderes als Vergebung. Wir können und müssen nichts tun, damit wir wieder zurückkehren können, sondern er ist derjenige, der uns von innen heraus zu heilen imstande ist. Er bahnt uns den Weg zurück. Und auf diese Art und Weise können wir aus dieser tötenden Eigensucht befreit werden, weil wir dieser Liebe folgen können. Ja, und dadurch bildet er ein Zentrum, eine Mitte. So ähnlich wie eine Sonne, bei denen die ihre Planeten um sich kreisen lässt. Ein Zentrum, um das sich alle zerstreuten Kinder Gottes versammeln können, die davon angezogen werden. Kinder Gottes. Ja. Was sind das für Menschen? Alle diejenigen, die dieses Heilungsangebot von ihm annehmen, also die real seine erfahrbare Liebe annehmen und aufnehmen und die sich davon entzünden lassen, werden dadurch zu Kindern Gottes, also gottähnlicher von innen heraus. Sie sind also durch ihre Liebe zu ihm und mit allen anderen Kindern Gottes. Sie sind so verbunden, dass sie miteinander verbunden sind, egal wo auf der Welt sie sich jeweilig befinden. Paulus hat das sehr schön immer in seinen Briefen beschrieben, indem er von einem Leib spricht. Das ist also ein Organismus, der aus einer totalen Verschiedenheit von Zellen und Organen besteht. Aber diese Verschiedenheit vereinigt sich zu einer liebenden Ganzheit. Und Christus ist selbst dabei das lebendige Zentrum. Was lernen wir denn jetzt aus dieser Geschichte? Eins ist doch klar, alle Menschen neigen zu Verschwörungserzählungen. Das ist sozusagen schon immer so gewesen und wird wahrscheinlich auch immer so sein. Denn das machen sie, um sich irgendwie die Welt zu erklären. Die Naturvölker, die sogenannten Naturvölker, die haben ihre Geister, ihre Dämonen, ihre bösen oder ihre guten Götter gehabt und haben sich aufgrund dessen das jeweilig erklärt. Und heute, wenn man nicht versteht, was so abgeht in der Welt, dann gibt es die bösen Menschen und die bösen Mächte und mit ihren bösen Absichten, die sich absprechen und die alles organisieren, was letztendlich verhängnisvoll für Einzelne oder ganze Völker wird. Tja, also, es gibt offensichtlich für diejenigen, die so denken, einen bösartigen Einfluss auf alle Menschen, auf die gesellschaftlichen und die geschichtlichen Abläufe. Das ist wie so eine Art von Narrativ, so eine Grunderzählung. Satan regiert die Welt und wir alle sind ihm ausgeliefert. Und das müssen wir erkennen, das müssen wir entlarven und da müssen wir uns miteinander verbünden und da müssen wir ihn bekämpfen. Oder die bekämpfen, die von ihm durchdrungen sind. Und dann ist natürlich, jetzt kommt der Witz bei der Geschichte, auch der Hass gegen all das voll gerechtfertigt. Und damit schlägt das um wie in einen bösen Witz. Denn wenn Satan auf dieser Welt wirkt, dann wirkt er immer durch den Hass. Er liebt es über alle Maßen, bekämpft zu werden. und am besten mit möglichst viel Hass. In Wirklichkeit ist nämlich Gott immer Herr der Geschichte und das bleibt er auch. Er ist in der Lage, auch das Schlimmste, was passiert, noch dazu zu verwenden, um letztendlich das Beste zu erreichen. Insofern kann sogar ein Kaiphas, der eigentlich nur gesagt hat, dieser eine Mensch muss sterben, damit wir unsere Privilegien sichern, sagt das so, dass wenn man es hört, man plötzlich genau das hört, was Jesus getan hat. Für alle hat er das getan, was notwendig war, damit alle gerettet werden können. Diese Art von Einsicht, die gibt es ja in den Kulturen. Nehmen wir mal Goethe im Faust, wenn der Mephisto sagt, ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Nicht ganz richtig, denn hier wird das Gute nicht durch das Böse geschaffen, wie er das so noch hinzudrehen bemüht ist, sondern Gutes wird grundsätzlich nur von dem Guten geschaffen. Er ist aber in der Lage, auch das Böse für seine guten Zwecke einzusetzen. Ja, und das ist natürlich alles eine Frage der Perspektive. Uns geht es immer um unser kleines, kurzes Leben, aber es geht letztendlich doch um erheblich mehr für jeden von uns. Unsere Perspektive wird in diesem kleinen, kurzen Leben von diesem Negativen und Bösen geradezu geblendet. Wir richten unsere Aufmerksamkeit darauf, wir finden das überaus wichtig, wir investieren unsere Gefühle da hinein und dadurch geben wir ihm überhaupt erst seine Macht. Wir geben also dem Bösen die Macht dadurch, dass wir so fühlen und denken, dass wir davor Angst haben, dass wir einen Hass dagegen haben, dass wir uns versuchen, dem anzupassen oder zu unterwerfen oder mitzumachen oder dagegen zu kämpfen oder einfach nur grimmig zu leiden. Und jedes Mal sind wir eigentlich gefangen, genau in diesem System, in diesem Denk- und Fühlsystem. In der Wirklichkeit sieht das nämlich ganz anders aus. Immer wieder, das kann man auch in der Geschichte nachvollziehen. Der scheinbar größte Triumph des Bösen bildet immer die Grundlage für seine langfristig vernichtende Niederlage. Immer. Und deswegen fordert Jesus uns zu was ganz anderem auf. Liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet die euch verfluchen. Bittet für die, die euch beleidigen. Man kann das eigentlich auch anders formulieren. Dann heißt das zusammengefasst, lasst euch niemals zum Hass hinreißen und vertraut demjenigen, der letztlich alle Fäden in der Hand hat.